Einige von euch haben das letzte Mal wahrscheinlich schon den Titel gehört oder gelesen in unserer Tür vorne. Niemals sterben. Ich finde, das ist einer der schönsten Titel überhaupt. Weil das ist, was eigentlich niemand so wirklich gern will. Sterben. Tot sein. Leblos sein. Ende. Anfang ist doch viel schöner. Und ein beständiger Anfang ist ein anderes Wort für ewiges Leben. Ich sage euch auch jetzt schon, das wird eine sehr einseitige Predigt. So für alle, die also gerne allumfassend jetzt eine Studie hören wollen über den Tod und über all das, was damit zusammenhängt, ihr werdet enttäuscht. Weil wer unsere Gottesdienste kennt, der weiß, dass wir sehr oft über Heilung reden, dass wir auch über Himmel und Hölle immer wieder mal klare Worte gebrauchen. Und dass wir darüber reden, dass Gott ein langes Leben für uns hat. Ein langes Leben in Gesundheit und in Kraft. Glaube ich zumindest. Amen. Brauchen wir euch auch. Ist gut. Also das müsst ihr so als Hintergrund wissen, damit ihr versteht, was ich dann nachher ein bisschen ausführlicher darlege. Wir haben so viele Heilungswunder erlebt. Ich denke, wir haben viele hundert Heilungen erlebt in den letzten 25 Jahren. Viele hundert, vielleicht sogar schon vierstellig. Ich habe sie nicht gezählt, aber Gott weiß. So, mit diesem Hintergrund versteht ihr vielleicht, warum ich heute über den Tod spreche, ohne den Schwerpunkt auf Heilung und Wiederherstellung zu legen. Der Tod ist etwas, das uns unvermeidbar umgibt und das uns auch immer wieder persönlich berührt. Wer von euch hat in seinem Leben schon einmal einen geliebten Menschen an den Tod verloren? Schaut euch mal um, da ist so gut wie keine Hand unten. So, wir alle wissen also um die Allgegenwart des Todes in unserem Leben hier. Er umgibt uns ständig, er berührt uns immer wieder und es gefällt uns nicht. Stimmt's? Diese Predigt wird auch in der Hinsicht einseitig, dass ich nur ganz am Rande erwähne, dass Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, in die Hölle kommen. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Die sich jetzt darüber ärgern und das überhaupt nicht einordnen können. Ich habe vor kurzem da ein bisschen ausgiebiger drüber gepredigt. Die könnt ihr euch gerne von unserer Website herunterladen. Wir werden auch nicht, und auch das wird den einen oder anderen enttäuschen, über die Wiederkunft Jesu reden heute. Über die Entrückung der Gemeinde. Heute geht es einzig darum, dass wir alle auf ein Momentum unserer Existenz vorbereitet werden. Den Tod. Denn ich verrate euch kein Geheimnis damit, dass jeder von uns in früher oder später persönlich treffen wird. Nicht nur als Berührung, sondern als Transportmittel. Darf ich das so sagen? Ich möchte die von uns begeistern, das ist mein Ziel, die schon Jesus Christus nachfolgen und die ermutigen, die diesen Schritt immer noch vor sich herschieben. Und anfangen möchte ich gerne mit einem Videoclip aus einem Film, der mir ganz, ganz viel bedeutet. Ich habe ihn sehr oft gesehen. Das ist ein Männerfilm, also Frauen kennen den überhaupt nicht. Männer haben davon gehört oder gesehen. Gods and Generals. Und da ein Ausschnitt, wo einer der großen Südstaaten-Generäle, General Jackson, seine letzten Atemzüge tut. Er wurde ja von den eigenen Truppen so in der Nacht-und-Nebel-Aktion versehentlich erschossen und erlag dann auch seinem Leiden. Er selbst war Calvinist, also er war gläubiger Christ, der ja ein bisschen eine andere Vorstellung hatte von dem vollkommenen Willen Gottes für sein Leben, aber er folgte Jesus nach bestem Wissen und Gewissen und er war vorbereitet auf diesen, ich möchte es nicht Gegner nennen, sondern dieses Transportmittel, was der Tod darstellt. Der bringt nämlich uns von diesseits ins Jenseits. Und bitte schaut doch mit mir diese zwei zusammengeschnittenen Ausschnitte von General Jackson an. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus. Oder siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit ansehen. Und dieses Sterbliche Unsterblichkeit. Wenn aber dieses Verwesliche Unverwesliche anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, was geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Das sagt Paulus den Korinthern in seinem ersten Brief. Auch die hatten damit zu tun. Die haben gemerkt, dass Jesus immer noch nicht wiedergekommen ist und jetzt sogar Leute aus der Gemeinde gestorben sind. Die hatten doch alle eine nahe Erfahrung, eine nahe Erwartung. Dachten, Jesus kommt jeden Moment wieder und holt sie, so wie sie sind, ins Reich Gottes. Was auch passieren wird. Nur es ist noch nicht passiert. Es steht noch aus. Und so schrieb er ihnen was ganz Wichtiges, was wir eben in dieser Szene, wie ich meine, sehr schön gesehen haben. Habt ihr das Lächeln bei der Ehefrau gesehen, die gerade ihr erstes kleines Baby bekommen hat, was ihr Mann zum ersten Mal sah in diesem Moment? Das ist Tatsache, das ist nicht irgendeine Filmgeschichte, das ist Historie. Stonewall Jackson, der vielleicht berühmteste Südstaaten-General nach dem Oberbefehlshaber, sah sein Kind und starb. Und seine Frau lächelte am Anfang, weil sie wusste, wo er hingeht. Es waren keine Namenschristen, die irgendwo mal sonntags in die Kirche gehen, um ihre neuen Klamotten zu zeigen. Es waren Menschen, die Jesus nachfolgen auf ihre Weise und in ihrem Verständnis. Und ich weiß nicht, wie du da irgendwann sitzen wirst am Totenbett deines Ehepartners, deiner Eltern oder von lieben Freunden, die Jesus kennen. Wirst du da verzweifelt sein und völlig unglücklich? Oder wirst du mit demselben Lächeln da sitzen? Wirst sagen, hey, eigentlich hast du es ja richtig gut. Weil du gehst dahin, wo wir alle irgendwann hingehen. Aber du darfst jetzt schon gehen. Paulus schrieb hier, wir werden vielleicht nicht alle sterben, aber alle verwandelt werden. Er deutet also durchaus an, dass es diesen Zeitpunkt kommt, geben wird, wo der Herr die Generation, die eben dann noch lebt, wenn er wiederkommt, so mitnimmt. Und ich sag's mal so, die Chancen waren nie größer als heute, dass du und ich dazugehören. Amen. Aber das dachten die vor 100 Jahren auch schon. Und vor 2000 Jahren auch schon. So, niemand weiß, ob der Tod das Transportmittel sein wird oder die Entrückung der Gemeinde. Ist auch nicht so tragisch, weil der Zielort ist ja viel wichtiger als das Transportmittel, oder? Wenn du einen schönen Urlaub gebucht hast, ist dir der Flug oder die Fluggesellschaft wirklich wichtiger als das Hotel? Flugzeug sitze ich, wenn es lang ist, 8 bis 10 Stunden oder nach Neuseeland ein paar Stunden mehr. Aber im Hotel bin ich dann hoffentlich ein paar Wochen und genieße den Komfort und all das Wetter und den Strand oder was. Das Transportmittel ist nicht das Entscheidende, sondern der Zielort. Nicht der Tod hat den Sieg, sondern wir haben den Sieg über den Tod. Das sagt uns Paulus. Und das ist gute Botschaft. Die Bibel nennt nämlich Sterben den Weg dieser Welt. Ich frage euch, ich meine, ihr habt alle einen großen Bekanntenkreis, ihr seid teils schon sehr lange am Leben, teils viel länger als ich. Wenn ihr in eurem Bekanntenkreis, oder gehen wir noch weiter, in eure Ortschaft geht, oder sogar in euren Landkreis, wie viele Personen aus dem 13. Jahrhundert begegnet ihr dort üblicherweise? Lebendig, ja, ja, natürlich, natürlich. Also ich sehe keine Hand gerade. Okay, also ihr habt jetzt niemand Bekannten aus diesem Jahrhundert. Der Grund ist einfach, ne? Die sind alle nicht mehr da. Nicht ein einziger ist mehr da. Große Männer, große Frauen, alle weg. Gehen wir weiter, 14. Jahrhundert. Wie ist die Chance jetzt? Keine Ahnung. 15. 16. Jahrhundert, ist noch nicht so lange her. Luthers Zeiten, so, niemand? Mensch, Luther ist allgegenwärtig, aber ist auch nicht mehr da. 18. Jahrhundert, 19. Gehen wir ins Kaiserreich, 20. Jahrhundert. 19. 20. Jahrhundert. 1874, wer hat den Kaiser noch gesehen? Kennt ihr Leute, die das mitbekommen haben, wo Deutschland Monarchie wurde? Nee, auch nicht mehr. Nicht ein einziger ist mehr da. Nicht, dass wir das nicht wüssten. Aber es hilft uns vielleicht gerade jetzt, zu verstehen, was ich sagen möchte. Wir haben heute über 7 Milliarden, denke ich, sind es inzwischen Menschen auf diesem Planeten. Und jede Sekunde sterben zwei davon. Wieder zwei. Die sind einfach weg, die sind gestorben, die sind nicht mehr unter den Lebenden. Haben diesen Planeten verlassen. Wieder zwei. Über 100 sterben in der nächsten Minute. 100 Menschen. Mehr als in deiner Straße wohnen vielleicht. 150.600 sterben an diesem Tag. Das sind rund viermal so viel, wie ganz Limburg mit Ortschaften, Umgebung, Einwohner hat. An einem Tag. Nur heute. Morgen sterben genauso viel. Wieder 150.000. Und übermorgen auch. Selbst an deinem Geburtstag sterben 150.000. Am Weihnachtstag. Wow, ist der Pastor heute auch verbaut. 57 Millionen sterben dieses Jahr. Wow. Das ist Deutschland vor der Wiedervereinigung knapp. In einem Jahr. Zwei mehr. Und sehr bald, du und ich. Ich sage euch die Wahrheit. Auch wenn sie vielleicht gerade nicht so attraktiv klingen. Ich weiß, dass es jetzt einigen ungemütlich wird. Können wir nicht über was anderes reden? Ich bin nicht hergekommen, über den Tod zu hören. Also bitte, bin doch auferbauend hier rausgehen. Ich habe mitbekommen, dass viele Christen Beerdigungen meiden, Krankenhäuser meiden, Altenheime meiden, jede Form von Leid und Tod am liebsten ausblenden würden, solange es irgend geht. Es gibt unzählige Phobien, Ängste. Da gibt es Leute, die haben Angst vorm Fliegen. Andere haben Angst vor Spinnen oder Angst vor Höhen oder egal, tausend Ängste, Angst vor finanzieller Not, vor Armut. Aber wisst ihr, die Grundlage jeder Angst, der ihr begegnet, ich rede nicht von Vorsicht, ich rede von Angst. Angst ist irrational. Niemand braucht vor einem achtbeinigen Insekt Angst zu haben, richtig? Jeder von euch macht so und das Ding ist tot. Wir haben nicht mal giftige Sorten hier in Deutschland. Jede Grundlage oder die Grundlage jeder Angst, jeder Phobie dieser Art, ist immer die Angst vorm Sterben. Das müssen wir verstehen. Die Angst vorm Tod ist die Grundlage jeder Angst, die dir begegnet wird. Und da gehen wir heute dran. Der Teufel hasst, dass ich hierüber rede. Glaubt mir, also wenn es euch unwohl ist, das ist nicht vom Herrn, okay? Er hasst es, weil wenn diese Angst angesprochen wird, dann verliert er seine tückigste Waffe. Denn mit dieser Angst hält er Leute in Süchten, er hält sie in Abhängigkeiten, er hält sie in Inaktivität, weil sie nicht das tun, was sie tun sollten, weil sie Angst haben, vielleicht Menschenfurcht, das ist auch eine Art von Angst. Oder Prüfungsangst, dann machen sie eben keine Ausbildung mehr, die sie eigentlich tun sollten, damit sie im Reich Gottes das und das tun können und so weiter und so weiter. Aber haben wir keine Angst vor dem Sterben? Warum sollten wir noch Angst haben vom Fliegen? Warum sollten wir Angst haben vor irgendetwas? Weil du den Sieg über den Tod hast, brauchst du das Sterben nicht mehr zu fürchten. Das ist, was Paulus den Korinthern sehr ausführlich schrieb. Wir haben in Christus den Sieg über den Tod. Und das muss uns bewusst sein, weil unsere Zeit läuft ab. Und die Zeit, die wir hier bemessen bekommen auf Erden, ist ohnehin kurz. Selbst wenn es 100 Jahre wären, ist es eine kurze Zeit. Erinnert euch, aus dem 18. Jahrhundert ist schon keiner mehr da. Es ist eine kurze Zeit. Im Psalm 90 steht, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Unser Tag ist schon halb herum. Wir haben jetzt 11.18 Uhr. Wenn du heute noch was vorhast, dann wäre es gut, wenn das gut geplant ist, damit es noch stattfindet. So ist es doch mit unserem ganzen Leben, oder? Mein Leben ist halb rum, wenn es gut läuft. So, ich sollte genau wissen, was ich mit der zweiten Hälfte anfange. Denn die wird genauso schnell umgehen und ich glaube sogar noch schneller. Also mein Empfinden ist, jedes Jahr geht schneller weg als das vorige. Weil die Dinge wiederholen sich. Ich denke, schon wieder Weihnachten, schon wieder Geburtstag. Das, ja, wo ist denn das Jahr geblieben? Kennt ihr das Gefühl? Also als junger Mensch hatte ich das nicht. Ich glaube, das stellt sich irgendwann mit dem Alter ein, weil man die Dinge so oft erlebt hat. Und irgendwie beschleunigt sich das im Empfinden. Wie auch immer. Wir sollten wissen, was wir mit der Zeit anfangen.
Noch ein Psalm, Psalm 90, Vers 4. Hier sagt uns Gott so ein bisschen darüber, wie er zählt. Und er hat uns ja vorhin gesagt, wir sollten unsere Tage richtig zählen, richtig berechnen. Und Psalm 90 sagt, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist und wie eine Nachtwache. Wow, Gott hat echt eine andere Dimension des Zeiterlebens. 1000 Jahre wie der gestrige Tag. Also der gestrige Tag war für mich ziemlich schnell vorbei. Ehrlich, sehr aktiv und ganz schnell rum. Und das waren für Gott 1000 Jahre. Okay. So, also seit Christus sind für ihn jetzt 2 Tage vergangen. Für ihn ist es immer noch eine sehr kurze Zeit. Aus seiner Perspektive ist die Entrückung überhaupt nicht spät. Er ist noch früh dran. 2 Tage, ich meine, ich kann immer 2 Tage warten, oder? Ja, Gott hat eine andere Perspektive. Und ich habe gelernt, wenn Gott eine andere Perspektive hat als ich, ist seine immer richtig. Manchmal sehe oder empfinde und fühle ich Dinge anders, als die Bibel mir das sagt. Und wenn ich dann meinen Gefühlen nachgehe, lande ich immer irgendwann in der Sackgasse und merke, hey, das war jetzt verschenkte Zeit. Manchmal verlieren Menschen Jahre, weil sie ihren eigenen Dingen nachlaufen, anstatt das zu tun, was Gott klipp und klar gesagt hat. Eine gute Empfehlung übrigens, immer auf das zu achten, was Gott sagt. Egal, was du fühlst. Unsere Gefühle betrügen uns mehr als irgendjemand sonst in deinem Leben. Ein Ausschnitt, der uns das nochmal verdeutlichen soll, kommt jetzt aus einem Film, den ich nicht empfehle. Aber diesen Ausschnitt empfehle ich. Können wir den Ausschnitt der Club der Toten Dichter jetzt sehen? Danke. Ein Leben ist extrem kurz. Ich glaube, das hat es recht eindrücklich vermittelt. Ich habe diese Szene schon vor 30 Jahren gesehen, irgendwann, als der Film auf den Markt kam. Und sie hat zu mir gesprochen. Ich glaube, sie spricht zu jedem jungen Menschen und hoffentlich auch zu uns, wenn wir schon ein bisschen älter sind. Weil die Wahrheit bleibt dieselbe. Nutze den Tag. Ist tatsächlich das, was Gott uns auch zuruft. Und er ruft es uns sogar durch die zu, die vor uns waren. Wenn du ein Erbe in Christus von jemandem empfangen hast, der heute nicht mehr da ist, er ruft es zu. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dass wir umgeben sind von Leuten, die uns das ständig zurufen. Er nennt das die Wolke der Zeugen. Ich weiß nicht, ob du dir das jemals vorgestellt hast. Du stehst morgens auf und Abraham und Mose stehen rechts und links von dir und rufen dir zu. Hey, mach was aus diesem Tag. Ehre Gott heute mit deinem Leben. Das ist, was Paulus oder was der Hebräerbriefschreiber uns mitgegeben hat. Diese Zeugen sind nur sehr viel realer als die Jungs auf den Fotos, weil die sind wirklich da. Diese Zeugen sind da. Manch einer fragt sich ja, wie füllt Gott denn seine Bücher und schreibt denn all das auf, was wir getan haben? Vielleicht ist das eine Antwort. Vielleicht fragt er einfach die Zeugen, die unser Leben begleitet haben, als Wolke oder in Engelform, wie auch immer. Ich mag das Bild, wenn ihr so einen Grabstein seht, da stehen immer 2 Daten drauf. Das eine ist das Geburtsdatum und dann steht noch ein Datum drauf. Und zwischen den beiden Daten ist ein Strich. Und wir leben genau da, auf diesem Strich. Wir leben auf dem Strich, weil das andere Datum offensichtlich noch nicht feststeht, sonst würden wir ja jetzt nicht hier sitzen. Wir leben also irgendwo zwischen dem Datum und dem anderen, was es geben wird. Auf diesem Strich, auf dieser schmalen Linie, da findet unser Leben statt. Könnt ihr euch das vorstellen? Genau gesagt, früher dachte ich immer, ja, die Ewigkeit ist so, das ist so das kalvinistische Denken, weißt du, ich bin heute hier und die Ewigkeit ist da, wo das Kreuz ist, da ist mein Todestag, mein Übergang ins neue Leben. Das habe ich lange gedacht, aber ich denke das heute völlig anders. Ich glaube, die Ewigkeit, wenn das mein Lebensweg ist, von hier der Geburt bis zum Tod, ist die Ewigkeit immer parallel zu meinem Leben. Und es reicht manchmal ein Autounfall und man ist drin. Versteht ihr? Die Ewigkeit verläuft parallel zu deinem Heute. Wenn du sehr jung bist, denkst du vielleicht, du hast noch viel Zeit. Ich habe Leute beerdigt, die das auch dachten. Niemand weiß, wie viel Zeit wir haben. Ich wünsche uns allen ganz viel Zeit. Aber ich glaube, es ist sehr hilfreich, immer darauf zu achten, dass ich heute so lebe, dass die Ewigkeit immer mein Freund ist. Tausend Jahre sind 24 Stunden für Gott. Wenn du also schon 50 bist, bleibt dir nur noch rund 1 Stunde, aus Gottes Sicht. Wir sollten nicht denken, wisst ihr, wie die, die keine Hoffnung haben. Die kriegen jetzt Panik. Wenn du da zu Hause zuhörst jetzt als stiller Gottesdienstbesucher, das gilt auch für dich.
Wenn du nur noch eine Stunde hast in Gottes Sicht, dann nutz die Stunde. Die ist alles, was du brauchst. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, der Jesus nachfolgte, dann sollten wir nicht in erster Linie unglücklich sein. Eigentlich sollten wir das gar nicht. Die Traurigkeit, jemanden hier zu verlieren, der uns wichtig war, ist natürlich verständlich und auch angemessen. Aber wenn die Traurigkeit in der Katastrophe endet, dann stimmt was in deiner Sicht nicht. Jemanden zu vermissen, ist völlig legitim. Aber ihn so zu vermissen, als wäre er für immer weg, das ist Wahnsinn, wenn er Jesus nachgefolgt ist. Ansonsten vielleicht nicht. Weil du wirst ihn wiedersehen, oder? Ich glaube das. Im Psalm 23 steht dieser schöne Satz. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Das schrieb jemand, der bestimmt mehr Verfolgung erlebt hat, als du und ich in unserem ganzen Leben erleben werden. Er hatte gute Zeit, aber hatte extrem herausfordernde Zeiten, dieser König David. Aber er sagt, ich fürchte mich nicht. Er hatte offensichtlich keine Angst vor dem Tod. Oder kannst du dir jemanden vorstellen, der gegen einen ausgewachsenen Löwen kämpft, ohne Maschinengewehr? Der ohne Bär auf jemanden losgeht, also auf einen Bären losgeht, ohne irgendeine geeignete Waffe dabei zu haben oder am besten noch 3-4 Mann, die helfen? Jemand, der auf einen Mensch zugeht, der fast doppelt so groß ist wie er und bestens bewaffnet, erfahrener Krieger, und du bist gerade ein Teenager? Das muss jemand sein, der definitiv keine Angst vom Tod hat. Weil er wusste, dass sein Erlöser lebt. Und er hat Todestäler durchschritten. Er weiß, dass nicht jedes Todestal den Tod bringt. Für uns als Christen sind Todestäler oft einfach nur Zeitpunkte, wo wir Gott noch besonders erleben dürfen. Noch mehr als sonst. Und ein Psalmist schrieb, wo wir sogar anderen Brunnen hinterlassen, wenn wir durchgegangen sind. So dass der Nächste es nicht mehr so schwer hat. Manch einer, der durch ein Todestal gegangen ist, hat anderen Menschen mehr helfen können, als er das vorher konnte. Denk an jemanden, der den Krebs besiegt hat. Der durchgegangen ist, der genau weiß, wie man sich fühlt in dieser Situation. Und wenn der jemandem beisteht, der gerade in derselben Situation ist, glaubt ihr, dass der den besser versteht? Und dass der dem besser helfen kann, als ich oder du, wenn wir das nie erlebt haben? Es ist so. Jemand, der ein Kind verloren hat, der kann jemand anderem ganz anders beistehen, der in derselben Situation hineinkommt. So Todestäler sind nicht immer das Ende. Es ist oft der Anfang. Oft sogar von einem Dienst, den Gott uns anvertraut. Das heißt nicht, wir sollen Todestäler suchen. Ich glaube auch nicht, dass Todestäler von Gott kommen. Todestäler sind Teil dieser Welt, in der wir leben. Da stolpern wir manchmal rein, ohne dass wir das wollen. Manchmal auch mit eigener Schuld. Aber sicherlich nicht im Willen Gottes. Aber er braucht es dann auch. Wenn wir drin sind, dann sagt er, dass alles uns zum Besten dient. Dann muss selbst ein Todestal uns Quelle sein. Wenn ich sterbe, wird er sofort bei mir sein. Ich habe mich sehr intensiv mit Nahtodeserfahrungen beschäftigt, von Menschen, von Christen vor allen Dingen. Und die haben alle dasselbe gesagt. Sobald sie tot waren, sahen sie das Licht. Wenn ich in dem Schatten von jemandem bin, dann bin ich dem nahe, stimmt's? Bin ich im Todesschatten, ist der Tod nahe. Doch fürchte ich kein Unglück, weil wir haben Sieg über den Tod. Der Tod ist nicht länger mein Feind. Das war er, bevor ich Christus nachgefolgt bin, natürlich. Weil der Tod mich dann zu einem Ort brachte, wo niemand hin will, bringen würde oder gebracht hätte. So bringt der Tod mich zu dem Ort, wo ich hin will. Wo ich begeisterter und lebendiger sein werde, als ich jemals hier auf dieser Erde sein kann. Wo ist die Begeisterung? Versteht ihr, was ich meine? Oder kommt es nicht so richtig durch? Ich meine, hey, wir sind auf einer Reise. Und wir sind unterwegs zu dem begeisterndsten Domizil, das du dir je vorstellen kannst. Ich habe schon schöne Urlaubsorte besucht und du auch. Aber glaub mir, all das ist nichts im Vergleich zu dem Ort, der auf uns wartet. Und der wird von niemand Geringem vorbereitet als Jesus selbst. Er sagt, ich gehe voraus und ich mache euch Wohnungen, Häuser, was auch immer. Er macht uns Orte, die perfekt sein werden und wo wir nichts vermissen werden von dem, was wir jetzt so oft so wichtig empfinden. Nochmal der Hebräerbriefschreiber. Er sagt, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt.
Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Jesus schmeckte den Tod für dich. Du bist Teil von alle, oder? Ich auch. Er schmeckte den Tod für jeden von uns. Das war Absicht und Ziel. Dann schreibt der Hebräerbriefschreiber noch, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod, hör gut zu, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Er hatte ihn, aber er hat ihn nicht länger. Der Tod ist nicht länger sein Herrschaftsgebiet. Jesus zerstörte den, der die Macht des Todes hatte. Der Teufel war der Herr über den Tod, aber er ist es nicht länger. Und ein kurzer Ausschnitt jetzt wird uns zeigen, wer jetzt den Schlüssel zum Todesreich hat. Bitte film ab. Für alle, die das jetzt von zu Hause aus nicht sehen konnten, das war ein Ausschnitt aus Heaven's Gates and Hell's Flames. Es ist heute ein prominenten Gottesdienst. Wir haben sogar einige der Hauptdarsteller hier heute bei uns. Hallo Steffen, Jesus ist hier. Halleluja. Und es wurde gezeigt, wie Jesus mit seiner Auferstehung den Schlüssel zum Totenreich gewann. Er ist jetzt legitim ihm. Habt ihr mal drauf geachtet, warum in Matthäus 28, kurz bevor er zum Himmel fährt, er so klipp und klar sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum sollen wir hingehen zu Jüngern machen und Menschen das Evangelium weiter sagen. Sonst hätte es keinen Sinn. Er hat mit der Auferstehung tatsächlich auch die Gewalt und Herrschaft über die Erde zurückbekommen, die er jedoch niemals manipulativ oder erzwungenermaßen einsetzt. Das ist der große Unterschied. Deswegen verstehen manche Leute nicht und fragen, warum lässt Gott das zu? Gott lässt gar nichts zu. Gott regiert über die und durch die, die sich ihm anschließen. Das ist die Wahrheit. Alles andere wird immer noch fremd beherrscht. Der Teufel hat hier noch Herrschaftsbereiche, die er an einem bestimmten Tag definitiv vollständig verliert. Aber bis zu diesem Tag hat er noch seine Rolle zu spielen in diesem großen Spiel. Denn nur mit Gut und Böse kann ich eine Entscheidung für eine der beiden Seiten treffen. Und Gott ist wichtig, dass wir die Entscheidung treffen und nicht irgendwo hineingezwungen werden. Er liebt den freien Willen. Er hat uns als solche Kreaturen geschaffen, wie es keiner anderen gibt auf dieser Welt. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Das ist der letzte Teil dieses Hebräerbrief, Abschnitt Hebräer 2, um den es mir geht. Er hat dich und mich, die wir durch Todesfurcht ein ganzes Leben hindurch in Knechtschaft waren oder zum Teil sogar noch sind, vielleicht ist es noch dein Thema, befreit. Das ist die große Botschaft heute Morgen. Er hat dich befreit. Die Frage ist, ob wir die Befreiung schon angenommen haben, ob wir sie leben oder ob wir immer noch dabei sind, nur darüber zu reden. Viele Christen reden darüber, jeden Sonntag. Aber wichtiger ist, dass wir das leben, als dass wir das reden. Zu sagen, hey, da ist gerade eine Furcht, ich fühle mich gerade echt ganz mies bei dem Gedanken, jetzt sowas zu tun, weil ich habe Angst. Dann kann ich sagen, okay, dann lasse ich es halt. Oder ich sage, Moment mal, stopp. Wer ist gerade mein Ratgeber? Ist es der Heilige Geist? Ist es Weisheit? Nee, es ist Angst. Wir haben diesen Ratgeber vor vielen Jahren aus unserer Familie rausgeschmissen. Immer wenn wir irgendeine große Entscheidung treffen müssen und wir merken, Angst ist die Blockade, dann treffen wir in der Regel die Entscheidung genau andersrum, als wir fühlen. Weil Angst erlaube ich nicht, Ratgeber zu sein in meinem Haus. Angst ist kein Ratgeber. Angst ist jemand, der immer stoppt das, was Gott will. Weil Angst nennt Gott immer einen Lügner. Siegfried, Angst sagt, Gott lügt. Sonst hättest du ja keine Angst. Wenn Gottes Wort wahr ist und er mir einen Auftrag gibt und er mich auch versorgt, das dann zu tun, was immer das ist, und ich aber aus Angst herum schweige, wem glaube ich denn dann? Ich glaube dem Teufel, der Angst. Anstatt zu sagen, Moment mal, die Angst, das Gefühl ist da, aber ich lebe nicht nach meinen Gefühlen. Meine Gefühle folgen mir, nicht ich meinen Gefühlen. Wenn du mal Joyce Meyer gehört hast, sie redet über nichts anderes. Okay, dann packe ich das jetzt ein bisschen kürzer. Das ist ihr Hauptthema und das ist wahr. Die Gefühle sind nicht unsere Leitung. Sie dürfen uns folgen, sie machen gute Dinge, sie haben auch ihren Auftrag und ihre Berechtigung, aber niemals als Leitbild für unser Leben. Weil Gefühle verändern sich, schon mal gemerkt. Heute so, morgen so, und was ist richtig? Der Herr führt mich durch meine Gefühle. Oh Gott, dann ist der Herr der größte Achterbahnproduzent, den ich kenne.
Er macht es nicht, ist nicht der Herr. Die Gefühle kommen aus uns heraus oder sogar manchmal vom Feind. Hier kommt der große Test, der uns zeigt, wo wir wirklich stehen. 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Das sind harte Worte vom Apostel der Liebe, von Johannes selbst. Wenn wir noch Furcht in unserem Leben haben, hat Liebe noch nicht den Platz und den Stellenwert, den sie haben sollte bei uns. Weil aus Liebe heraus geschieht alles Gute, was wir tun und auch von Gott her. Und wenn wir eine Liebesblockade haben, dann kommt nicht das durch, was durch soll. Nicht, dass wir keine Liebe hätten dann, aber möglicherweise nicht genug, um das zu tun. Das ist wie ein Wasserhahn, der nur halb aufgedreht ist. Da läuft zwar auch was raus, aber möglicherweise ist mein Lebensgefäß dann nie wirklich voll, weil ja immer nur die Hälfte reinläuft von dem, was eigentlich durchpasst. So den Hahn aufzudrehen heißt, der Furcht ins Gesicht zu spucken. Entschuldigt das hässliche Bild, aber das gefällt mir gerade. Es gibt dieses wunderschöne Lied von Kirk Franklin, Hello Fear. Das ist eines der stärksten Lieder, das ich kenne. Müsst ihr euch mal anhören. Der Text ist so grandios. Er verabschiedet sich von Furcht. Sagt, hallo, hallo, Furcht. Schön, dich gekannt zu haben, aber weißt du, es ist schöner, dich nicht mehr zu kennen. Weil ich habe jetzt Gnade eingeladen. Und jetzt ist kein Platz mehr für dich, Furcht. Ich werde dich nie mehr sehen. Tut mir leid. Bye, bye. Das ist so ein groben der Text. Er sagt, er verabschiedet sich von der Angst. Und das ist, was einige von uns vielleicht noch vor sich haben. Zumindest in dem einen oder anderen Bereich. Lasst Furcht nicht euer Ratgeber oder gar euer Führer sein. Wisst ihr, manche Menschen werden krank und sterben jung. Und wir sagen dann, wie furchtbar das ist, dass wir sie verloren haben. Doch sind wir 15 Minuten in Gottes Zeitplan später auch dran. Dann folgen wir ihm nach. Dann sind wir auch da, wo dieser junge Mensch gelandet ist. Glauben nicht, dass Leute jung sterben sollten. Aber wir erleben, dass es dennoch hier und da passiert. Wir sollten stattdessen uns freuen, dass diese Person nun nach Hause gegangen ist und dass wir selbst auch bald gehen dürfen. Wir benehmen uns manchmal so, wie so zwei kleine Jungs, so Raffas Alter oder Kleiner, in so einem Trauerhaus. Ja, man geht da rein, schwarz gekleidet und man tuschelt miteinander. Wie geht's dir? Ja, gut. Wir tuscheln. Und wir zeigen damit dem Tod Respekt. Ich weiß gar nicht, ob das immer so klug ist, den Tod auf diese Weise zu ehren. Denn er ist nur ein Transportmittel. Wir sollten bei einer Beerdigung stehen und sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Da ist keiner mehr. Du bist eine Hummel ohne Stachel oder eine Wespe ohne Stachel. Du kannst mir gar nichts. Flieg mich an, ich mach's so. Ende, Wespe. Amen. Eine Wespe ist gefährlich. Mein Papa mal fast umgebracht, den Hals gestochen. Von innen mit dem Bierglas. Sollte eh keinen trinken, aber dann ist das so. Aber so eine Wespe ohne Stachel, die wird verdaut und fertig. Keinerlei Nachwirkungen. Das bisschen Gift macht nämlich da nichts, wenn der Stachel es nicht ausgibt. Es wird von unserer Magensäure ganz schnell absorbiert. Am Hals natürlich nicht. So, achtet darauf, die Wespe, wenn wir es so nennen wollen, tot, hat keinen Stachel mehr für dich, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du Jesus nicht nachfolgst, um Gottes Willen. Fürchte den Tod, denn er wird ein furchtbares Ende für dich bringen, das ewig dauert. Okay? Ja, ist nicht okay, aber ist ja deine Entscheidung, okay? Angst vor dem Tod ist immer Angst vor Verlust. Tod ist laut dem Wörterbuch das Ende von Leben. Die Bibel spricht über verschiedene Todesarten. Jesus sprach bei dem physischen Tod von Schlafen. Musst du mal dir anschauen. Das siehst du sowohl, als der Lazarus aufgeweckt hat, hat es ja so gesagt, aufgeweckt, wie auch bei der Tochter des Jairus, dieses jüdischen Obersten. Er sagt immer, schlafen. Sie schlafen nur. Er hat eine ganz andere Sicht über Tod, als wir das so haben. Er sagt, die schlafen nur. Natürlich waren die tot, die waren richtig tot. Weil niemand wird 3 Tage ins Felsengrab gelebt, wenn er nicht wirklich tot war. Der hätte sich schon bemerkbar gemacht, glaubt ihr? Der war tot, der war mausetot. Angst vor dem Tod ist Angst vor Verlust. Christen, die gestorben sind, waren nicht. Sie sind immer noch. Das versuche ich auf jeder Beerdigung, die ich durchführe, klarzumachen. Er ist noch da. Er ist realer da, als du dir das vorstellen kannst. Realer als du und ich hier jetzt sind. An einem realeren Ort, als den, den wir mit den Händen anfassen können. Oder ist der Himmel weniger real als Bayern? Stell dir vor, ich würde nach Bayern reisen. Und ihr alle würdet sagen, oh, er ist heimgegangen. Er ist verstorben. Er ist nicht mehr da. Oh Gott. Ich bin doch nur in Bayern. Ich komme wieder. Ich bin noch da. Ich habe einen Freund, der ist nach Bayern gezogen. Der ist immer noch da. Ich muss nicht reden, als ob er mal gewesen wäre. Hätte Jörg echt ein Problem mit die Roxana. Wir sind immer noch da. Oder unsere Freunde, die jetzt in Heilbronn wohnen. Marian hat letzte Woche hier gedient. Er ist noch da. Er wohnt jetzt nur woanders. Ist das eine Tragödie? Nee, ist ein Verlust für uns hier, weil wir hätten die gerne in unseren Reihen gehabt. Ne? Aber manchmal führt Gott oder das Leben anders. Und das ist nicht schlimm. Im Himmel sind alle frei von Schmerzen und Krankheit, von Begrenzungen. Warum sollten wir dann also trauern? Trauern, ich meine nicht eine Traurigkeit, die nach Verlust normal ist. Ich meine Trauer als Programmpunkt. Die Kirche, wo ich früher war, war es üblich, dass man ein Jahr lang schwarze Klamotten trug. Das war eine vorgeschrieben, vor allem in örtlichen, das war Trauerzeit. Es hatte sicher auch gute Gedanken dahinter, wie den Toten zu ehren und ihm zu gedenken. Aber schaut mal, wenn ich das richtig verstehe, was Paulus und der Hebräerbrief und Johannes und Jesus über den Tod sagen, dann kann ich höchstens schwarz tragen als Zeichen der Festlichkeit. Weil wo die jetzt sind, das ist Grund zu feiern. Ich bin noch nicht durchgedrungen. Wenn jemand stirbt, geht er nicht weg und ist verloren, nie mehr zu finden. Wenn jemand stirbt, der Jesus kennt, zieht er nur an einen anderen Ort, wo er real und existierend ist. Und wo du und ich ihm wieder begegnen werden und viel mehr Zeit mit ihm abhängen können, als wir das in diesem Leben überhaupt schaffen. Da wird so manche Skatrunde, oder vielleicht nicht Skat, aber Schachrunde, oder gute Spiele werden da sicherlich öfters mal sein, als wir das hier manchmal so hinbekommen, ne? Mit Leuten, die wir gern haben. Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wenn du hier in diesem Wasserpottich getauft wurdest oder irgendwo anders, dann bist du in seinen Tod hineingetauft. Und dann können wir sagen, was eben dann weitersteht im Römer 6, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir auch, dass wir mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und damit auch nicht mehr über uns. Nicht über mich, nicht über mein Haus, nicht über meine Familie, nicht über irgendein Kind Gottes auf diesem Planeten. 2. Korinther sagt, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus starb, damit du es nicht mehr musst. Wurde Jesus krank, damit du krank werden solltest? Denk mal nach. Wurde Jesus arm, damit du arm werden sollst? Es gibt Christen, die glauben sowas, aber ich habe es im Wort nicht gefunden. Und Jesus starb auch nicht, damit wir sterben sollen. Er starb, damit wir in ihm das Leben haben. Er wurde nicht depressiv, um dich depressiv zu machen. Nein, er starb, damit wir leben. Und so schreibt wieder der Hebräerbrief. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das ist sein heutiger Stand. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Die Leute, die Jesus zuhörten, waren durch das, was wir jetzt gleich lesen, so sauer, dass sie ihn nur wenige Verse später steinigen wollten. Denn Jesus sagte Folgendes: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen bis in Ewigkeit. Nein, nicht sehen in Ewigkeit, nicht bis, gibt kein bis, in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Und dann hatten sie schon die Wacke in der Hand. Na, jetzt ist er reif. Gotteslästerung. Dabei hat er die Wahrheit gesagt. Er hat ihnen die beste Botschaft gebracht, die je ein Mensch zuvor gehört hat. Er hat gesagt: Hey, der Tod ist nicht mehr dein Ding. Wenn du die Worte bewahrst, sagt er, die ich euch gebe, wenn du mir nachfolgst, dann ist das Leben deins. Ganz egal, wie das Leben hier weitergeht oder wie es hier endet. Der Übergang wird nahtlos sein. Ich weiß ja nicht, stell mir vor, ich komme nach den 4 oder 6 Wochen, bin ich jetzt fast weg, komme ich wieder und dann ist jemand von euch nicht mehr da. Ich werde ihn furchtbar vermissen. Nee, furchtbar vermissen. Furchtbar ist nicht gut. Aber ich werde mich auch freuen, ihn wiederzusehen. Wir wissen nicht, was in den nächsten 6 Wochen passiert. Wir wissen nicht, was bis morgen früh passiert. Manche Dinge geschehen völlig unerwartet. Und auch wenn wir manches nicht so wollen, auch nicht so sehen, passieren Dinge. Aber ich mag den Gedanken. Egal, wann wir uns hier das letzte Mal sehen, es gibt ein Wiedersehen und es wird so grandios und schön. Besser als die beste Party, die wir hier zusammen gefeiert haben. Selbst noch besser als was wir letztes Jahr in Ohren und im August ja wieder in Ohren feiern, unser Sommerfest. Noch besser als die Party mit Iris, die wir heute im kleineren Kreis zusammen feiern. Es wird noch besser, was wir dann zusammen feiern. Die Ewigkeit bei unserem Herrn. Oh, Ehre sei dir, Herr. Wenn du tot bist, kannst du nicht mehr sterben, stimmt's? Die Frage ist also, bist du in Christus gestorben? Dann sprich mal mit mir. Ich werde niemals sterben.
Ich werde niemals sterben.
Oh, sag's nochmal, das war cool. Ich werde niemals sterben. Halleluja. Denn wir sind schon tot in Christus. Und wir haben schon dieses ewige Leben. Wir kriegen es ja nicht erst, wenn wir die Seitenlinie überschreiten. Dann wird es nur noch deutlicher und wahrnehmbarer, als wir das jetzt hier erleben. Wir erleben ja all die prophetischen Worte. Wisst ihr, es ist ja wie wenn Gott hier permanent in voller Sendefrequenz ist. Er sendet sein Wort zu jedem von uns hier. Deswegen passieren so Dinge, dass Iris und ich hier nebeneinander stehen. Wir hören zufällig gerade dasselbe, was Gott gerade gesagt hat. Wir haben einfach nur unsere kleinen Antennen ausgefahren und kriegen so hier und da ein Signal mit von dem, was Gott ständig redet. Es liegt nicht an Gott, es liegt oft an uns, dass wir abgelenkt sind oder uns nicht genug mit dem Wort beschäftigen. Dann sind unsere Antennen kurz. Wir arbeiten hart daran, die Antennen zu verstärken. Ich finde es gut, je mehr von Gott zu hören, weißt du, Gott hat nur Gutes für dich. Und er sagt dir gute Dinge. Er sagt dir Dinge über deinen Nachbarn, über einen anderen. Er spricht Heilungen aus. In dem Moment, wo du sie aussprichst, sind sie da. Wow! So funktioniert Gottes Wort der Erkenntnis nebenbei. Oh, ich bin so begeistert. Danke, Herr. Nochmal zu Johannes 11,11. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Das tut er immer noch. Er tut es mit jedem von uns zu gegebener Zeit. Er weckt uns auf. Die Sichtweise kann uns alle Zeit helfen, weil sein Körper schläft nur. Er ist nicht verloren, er ist nur verzogen. Im Sprüche steht: Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts. Hör zu, der Pfad von dir, eines Gerechten, ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Der Weg des Gottlosen ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Das ist auch wahr. Aber stell dir mal vor, deine Geburtsstunde. Wir waren letztes Jahr an der Ostsee und da sind wir morgens mal um 4 Uhr runter zum Strand, um den Sonnenaufgang zu sehen, Trace und ich. Und dann war das so, erst war ja noch nur ein heller Streifen. Und dann auf einmal war so ein ganz bisschen Orange zu sehen. Und das ist, das wäre deine Geburtsstunde. Die Sonne geht auf. Und dann steigt die Sonne, es wird rot und das Firmament wird in den herrlichsten Farben leuchten. Solltest du dir mal anschauen, wenn du irgendwo in der Nähe vom Meer bist, den Sommer. Und es geht höher und höher. Und dann bist du so in deiner Jugendzeit, wenn gerade so der runde Feuerball zu sehen ist. Und dann steigt er höher und du kommst in deine 30er, 40er, 50er Jahre. Du hast Familie gegründet, vielleicht ein Haus gebaut, bist im Beruf aufgestiegen. Und dann kommt der Moment, weißt du, 11 Uhr.
12 Uhr und jetzt steht sie in ihrer vollen Leuchtkraft genau über dir. Der Moment, wo die meisten Sonnenbrände entstehen. Und das ist der Moment, wo du gehst. Das ist der Moment, wo du gehst. Das ist der Moment, wo dein Leben endet. Das ist nicht der Untergang, wo dein Leben endet. Das ist, wenn die Sonne am Zenit steht. Das sagt dir der Sprücheschreiber. Das ist dein Leben. Ich lese es nochmal. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Und wenn der volle Tag da ist, wenn die Sonne ganz oben steht, dann siehst du ihn. Dann gehst du heim. Dann bist du zu dem, wovon du dein ganzes Leben lang geträumt hast, dem du gedient hast, ohne ihn zu sehen. Und dann leuchtest du in all der Kraft mit ihm zusammen um die Wette. Das ist, wie ich diesen Vers sehe. Das begeistert mich. Leute, ich bin keiner mit Todessehnsucht. Ich lebe gerne und ich werde lang leben auf diesem Planeten. Amen. Aber wisst ihr, wenn der Moment gekommen ist, ihr werdet vielleicht keinen begeisternden Sterben sehen, als wenn es dann so kommt. Weil ich glaube, ich werde nicht mehr an Krankheit sterben. Ich glaube, ich werde mein Leben niederlegen. Das ist, wie ich es in der Bibel finde, wie es sein soll. Ich werde meiner Familie Tschüss sagen und ich werde meinen alt gewordenen Körper in die Entspannung, in die Federn setzen und sagen, du, morgen früh, glaube ich, bin ich nicht mehr da. Ich wollte euch nochmal Tschüss sagen. Wir sehen uns wieder. Ich ziehe ja nur um. Ich gehe ja nur voraus. Ich mache eine echte Party, wenn du kommst und danach kommst. Und alles ist gut. So traure nicht. Jesus sprach zu Maria, zur Schwester von Lazarus. Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird. In der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Hey, Jesus hat so coole Worte für die trauernde Schwester. Glaubst du das? Selbst wenn ich meinen Körper verliere, werde ich niemals sterben. Ich bin gestorben mit Christus. Wir sollten nicht denken, dass es eine so schlimme Sache ist, wenn jemand stirbt, der Jesus nachfolgt. Denn jeder, der in Christus stirbt, wird nicht einen Hauch des Todes spüren. Er zieht lediglich um in eine andere, bessere Welt. Ich weiß, den ersten, den ich sterben gesehen habe, also bewusst als Pastor, nicht zugerufen worden ins Sterbebett. Dieser Mann lag in seinen letzten Zügen. Er kannte Jesus gar nicht. Und wir haben das Übergabegebet zusammen gebetet. Und in dem Moment strahlte er mit seinem ganzen Sein. Er war nur noch Haut und Knochen, aber er strahlte. Und er beschrieb mir dann, dass er Jesus sieht. Ich war hin und weg. Ich dachte, boah, der hat sich gerade bekehrt. Der sieht schon Jesus. Aber ja, so ist richtig. Er hat das Leben empfangen. Buchstäblich im letzten Moment. Und er konnte es gar nicht erwarten, zu ihm zu gehen. Seine Frau saß daneben und denkt, was ist das jetzt? Ich weiß nicht, ob sie sich bisher bekehrt hat, aber das hätte eigentlich ausgereicht, sowas mitzuerleben, wie jemand sterben kann. Der ohne Christus sein ganzes Leben gelebt hat und auch Übles erlebt hat dadurch. Aber dann im letzten Moment noch die Fackel ergriffen, weißt du, und das Leben ergriffen. Die Menschen, die Nahtodeserlebnisse hatten, verließen ihren Körper voller. Die sorgten kein Stück mehr darum. Die wollten gar nicht mehr zurück. Warum trauern und weinen wir um unsere Leute, als hätten wir sie für immer verloren und sähen sie nie wieder? Ist das nicht ein Ausdruck von einem Missverständnis? Wenn nicht sogar von Unglaube? Wenn jemand früh geht, dann freu dich für ihn und mach dir klar, dass du ihm in ein paar Minuten folgen wirst. Das ist eine andere Sicht, ich weiß. Ein paar Minuten nach göttlichem Plan. In einem Tag 1000 Jahre sind. Dann sind es nur ein paar Minuten, die du später gehst. Mir hilft es immer, aus Gottes Perspektive Dinge zu betrachten, die für mich oft so bedrohlich und so unübersichtlich aussehen. Und das ist so einer davon. Wenn ich mit Gottes Augen da drauf schaue, geht es hier um Minuten. Unser ganzes Leben geht um Minuten. Das ist nicht das große Ding. Aber Gott hat was vor mit diesen Minuten. Er hat einen Plan. Er hat unser Leben genau geplant. Er hat etwas vor für dich. Und du kannst es durchführen oder auch nicht. Ich empfehle dir, mach's. Es gibt nichts Befriedigenderes, als in Gottes Willen zu sein. Ich fasse es zusammen. Doch Jesus Christus wurde ein Herrschaftswechsel durch ihn, wurde ein Herrschaftswechsel vollzogen. Der Tod hat die Macht verloren und Jesus hat jetzt die Schlüssel. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und unser Leben auf der Erde ist nur ein kurzer Hauch in der Ewigkeit unserer Existenz. Die Zeit hier ist unsere Vorbereitungszeit auf den Zeitpunkt unseres Sterbens. So wie General Jackson sollten wir sagen können, ich bin vorbereitet. Es ist mir lieb so. Ich gehe jetzt zu meinem Herrn. Sterben ist für Gläubige nichts anderes als der Umzug an einen viel besseren Ort. Und als bekennende Christen haben wir großen Grund zur Freude, wenn wir an unseren Tod denken, den Umzug in die ewige Herrlichkeit.
als Menschen, die bisher noch nicht ihr Leben Jesus Christus übergeben haben, haben wir, solange wir atmen, nicht länger, noch Gelegenheit, das zu ändern und uns so einen sicheren Platz in der Ewigkeit zu sichern. Wisst ihr, als meine Eltern getrennt lebten, 7 Jahre, 8 Jahre knapp, es waren mehr, es waren über 7 Jahre, lebte mein Vater auf der einen Seite der Stadt hier in Limburg und meine Mutter mit uns Kindern auf der anderen Seite. Und es gab nur eine Verbindung oder zwei dieser Verbindungen, nämlich eine Brücke. Von der Brückenvorstadt hin in die Innenstadt oder nachher Blumenroth. Und diese Brücke musste ich jedes Mal überschreiten, um meinen Vater zu sehen, der mich liebt und mit dem ich gern zusammen war. Und das ist mir vor kurzem so deutlich geworden, das ist genau das, was Gott, der Vater, auch für uns tut. Auch da ist eine Brücke gebaut worden. Zwischen uns und ihm ist ein tiefer Abgrund, wenn wir Jesus nicht kennen. Und diese Brücke ist Christus, sein Kreuz, sein Tod, hat diese Brücke gebaut, dass wir wieder zurück können, weil unsere Sünde hat uns blockiert, hat uns behindert, jemals zum Vater wirklich reinzukommen. So, die Brücke ist gelegt und ich möchte jetzt mit denen von euch ein Gebet sprechen. Ein Gebet, in dem wir unser Leben Gott weihen und dem wir jetzt sicherstellen, dass wir seinen Tod und Auferstehung für uns in Anspruch nehmen. Denn das ist, was passiert, wenn wir Christus unser Leben geben. Und so bitte ich euch hier, Sie hier und auch zu Hause, stehen Sie doch bitte mit mir auf. Es ist ein heiliger Moment. Denn das ist der Moment, wo Gott Menschen heimsucht. Und zwar auf gute Weise. Und jeder, der das möchte, der Christus als seinen Herrn annehmen und hier mit ihm hinausgehen möchte, der spricht doch mit mir Folgendes. Sprich mir nach, Herr Jesus. Ich habe ohne dich gelebt bis jetzt. Aber ich glaube an dich. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. So bringe ich dir jetzt meine Lebensschuld. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir. Und lass mich zum Vater kommen. Ich will dir, Herr Jesus, nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Wenn das für Sie oder für dich heute zum ersten Mal gesprochen wurde, dann bitte zeig's doch mal an. Ist jemand, der dieses Gebet heute, Dankeschön, ich sehe die Hand, für sich entschieden hat? Nicht schüchtern, ist noch jemand da? Ich möchte herzlichen Glückwunsch sagen. Ihnen auf jeden Fall. Und auch denen, die es zu Hause getan haben. Lassen Sie mich doch mit einer kurzen E-Mail wissen, dass ich mich mitfreuen kann und Ihnen noch was Kleines schenken kann. Sie würde ich gerne einladen, kurz zu diesen beiden Herrschaften zu gehen, weil die haben noch eine Kleinigkeit für Sie vorbereitet. Die möchten Ihnen noch was schenken und noch mit Ihnen persönlich beten. Ist das in Ordnung? Bitte schön. Ein Applaus. Und gratulieren möchte ich doch auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Das war die beste Entscheidung, die Sie Ihr Leben getroffen haben. Oh, ich gehe von der Box weg. Ehre sei Gott. Gott ist gut. Er liebt uns. Er hat deinen Umzug schon vorbereitet. Und meinen auch. Und wenn der Tag kommt, sei ganz entspannt. Lasst uns so leben, heute, wie wenn der Tod seinen Stachel wirklich verloren hat. Weil unsere Kinder werden das mitbekommen. Und viele andere Menschen in unserer Umgebung. Die Angst vor dem Tod ist immer noch das Haupthindernis fürs Kreuz. Wenn Menschen bei dir sehen, dass du es wirklich ernst meinst, dass du wirklich keine Angst vom Tod hast, dann wird es viele zum Nachdenken bringen, weil das wünscht sich jeder. Und wir sind die Einzigen, also nicht wir hier lokal, sondern wir als Christen sind die Einzigen, die diese Angst vor dem Tod nicht mehr haben müssen. Okay? Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich übergebe an meine liebe Frau.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.